HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, liebe HR3-Hörer, guten Morgen. Es ist der letzte Sonntag in diesem Juli und ich habe eine ganz besondere Frau zu Gast, Dr. Christine Preismann. Der Name wird Ihnen vielleicht erstmal nicht so schnell was sagen, aber im Laufe des Vormittags werden wir uns alle etwas besser kennenlernen. Sie ist Ärztin, Psychotherapeutin, Autorin und Asperger-Autistin. Frau Dr. Preismann, wir saßen uns vor einigen Wochen im Zug schräg gegenüber, heute Morgen im Hörfunkstudio. Wie ist denn das zustande gekommen? Wollen Sie das den HR3-Hörern vielleicht erklären? Ist ja etwas ungewöhnlich.
Ja, guten Morgen. Das war eine ganz witzige Situation damals im Zug. Ich war gerade auf dem Weg nach Gera zu einer großen Veranstaltung. Der Zug war sehr voll und ich habe mitbekommen, dass irgendwie schräg vor mir so ein kurzer Disput irgendwie im Gange war und war doch sehr angetan von der Art und Weise, wie sie das gelöst haben und habe gedacht, musst mal ein bisschen genauer hingucken, wer da vorne sitzt. Und da so kam das Ganze dann zustande, ja.
Genau, eine, die an dem Disput beteiligt war, war ich. Ich habe versucht, die Nerven zu behalten. Das ist nett, dass Sie das bemerkt haben. Ich war auch ganz stolz auf mich, weil ich dachte, oh, der Zug ist so voll, jetzt umsetzen habe ich auch keine Lust. Manchmal ist es dann ja doch ganz gut, wenn man versucht, ruhig und freundlich zu bleiben. Denn normalerweise haben wir ja Gäste hier, die einen Film vorstellen oder sich auf eine Weltreise begeben, ein CD, ein Buch oder sonstiges auch mit im Gepäck haben. Aber ich war so neugierig auf Ihren beruflichen Alltag und Ihr persönliches Leben, dass wir heute mit den HR3-Hörern den Sonntagmorgen zusammen verbringen. Wir haben es gerade gesagt, Sie sind Asperger-Autistin. Vielleicht fangen wir mit Autismus an. Was ist das, Autismus?
Ja, Autismus ist so ein ganz weites Feld und viele Leute können sich darunter auch gar nicht wirklich was vorstellen. Viele kennen nur so die Extreme. Also entweder das Kind, das schaukelnd in der Ecke sitzt und so gar keinen Kontakt zur Umgebung aufnehmen kann. Oder aber diese rätselhaften, skurril wirkenden Menschen mit den besonderen Begabungen, die zum Beispiel im Hubschrauber über Rom fliegen und dann die Stadt aus der Erinnerung aufzeichnen können. Die meisten autistischen Menschen, die meisten Menschen mit Asperger-Syndrom, einer Form des Autismus, sind aber doch recht normal wirkende und recht unspektakuläre Menschen, die einfach auf verschiedenen Gebieten Schwierigkeiten, Besonderheiten haben, auf anderen Gebieten dann auch wieder einiges sehr gut können und die mit ein bisschen Unterstützung oft ganz gut auch ihren Alltag meistern können. Ja, und so diese relative Normalität so ein bisschen darzustellen, ist mir doch immer wieder auch ein großes Anliegen.
Das heißt, Ihre eigene Krankheit ist auch gleichzeitig Ihr berufliches Fachgebiet?
Ja, so ungefähr. Ich arbeite in einer psychiatrischen Klinik. Ich arbeite nicht im Bereich Autismus, sondern ich arbeite aktuell im Bereich der Sucht, im Bereich der Drogenentgiftung. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal eine Möglichkeit, zumindest stundenweise im Autismusbereich zu arbeiten. Aber daneben mache ich eben ganz viel zum Thema Autismus. Also ich schreibe Bücher, ich halte Vorträge und mache auch sonst viel Öffentlichkeitsarbeit, weil mir das einfach wichtig ist.
Also es scheint auf jeden Fall noch Aufklärungsbedarf zu geben, da bin ich mir ganz sicher. Ihr aktuelles Buch liegt hier neben mir. Es heißt Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus. Da steigen wir gleich ein. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind. Und wir haben, liebe Frau Dr. Preismann, die Hessen mal gefragt, was Sie sich unter Autismus vorstellen.
Also bei Autismus denke ich an Menschen, die eine ganz spezielle Begabung haben, die nicht unbedingt in meinem Hier und Jetzt leben können und die halt auch eine spezielle Form von Aufmerksamkeit brauchen.
Bei Autismus denke ich als erstes an eine Behinderung, an eine Krankheit.
An Kinder, die es vielleicht schwer haben, mit anderen Kindern zu kommunizieren oder sich zu sozialisieren mit anderen.
Ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Arten von Autismus.
Das Erste, was mir zu Autismus einfällt, ist in sich eingesperrt sein.
Von besonderen Begabungen bis Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren. Sie brauchen Aufmerksamkeit. Was sagen Sie, lagen die Hörer ganz falsch oder hat einiges auch zugetroffen?
Ich denke, von allem trifft so ein bisschen was zu, ja. Also richtig ist natürlich, dass es ganz viele unterschiedliche Formen und ganz viele unterschiedliche Menschen gibt. Jeder Mensch mit Autismus hat so ein bisschen andere Fähigkeiten, Begabungen, auch Schwierigkeiten. Besonders auffällig und bemerkenswert fand ich den Satz, die können nicht in meinem Hirn leben. Das zeigt schon so ein bisschen auch die Berührungsängste der Bevölkerung und das zeigt, dass da doch auch sehr viel Aufklärungsbedarf noch vorhanden ist.
Also ich nehme mit, dass diese Brücke, nehmen wir erstmal einmal des Aufeinanderzugehens. Vielleicht fangen wir an mal mit einfachen Dingen, ob das eine Berührung ist, eine Begrüßung ist, miteinander in Kontakt zu treten. Dass da, glaube ich, viele auch denken, es gibt eine Schwierigkeit. Ist das denn so?
Also viele Menschen wissen nicht so wirklich, wie sie uns begegnen sollen. Soll ich die Hand geben? Soll ich denjenigen gar umarmen? Das ist was, was vielen von uns sehr schwer fällt, dieser enge Kontakt. Das fällt auch mir sehr schwer.
Ich habe Sie heute Morgen mit Handschlag begrüßt. War das okay?
Ja, das war gut so. Das habe ich inzwischen gelernt und das ist schon auch in Ordnung. Wenngleich ich das im Krankenhaus doch oftmals vermeide, aber da kann man das ja auch ganz gut mit der möglichen Ansteckungsgefahr erklären. Mhm. Ja, und ansonsten, glaube ich, ist so der Einstieg in ein Gespräch, das ist so eine ganz große Schwierigkeit, auch für autistische Menschen, aber eben auch für die Umgebung, die nicht so wirklich weiß, wie sie uns begegnen soll.
Also dieses Smalltalk, dieses ein bisschen Plappern auf den Gang. Nun bin ich ja ein Mensch, der gerne kommuniziert, dann ist es vielleicht etwas leichter, ja. Wenn Sie jetzt auf einen etwas stilleren Menschen treffen, dann hakt das.
Das macht es sehr viel einfacher für mich, wenn die Leute auf mich zugehen. Und dann geht es auch ganz gut. Aber von mir aus würde ich nie ein Thema wie zum Beispiel das Wetter anfangen, wenn mich das nicht tatsächlich...
Das ist auch langweilig, Frau Dr. Breitzmann. Geht aber immer in unserem Land.
Ja, das geht immer. Aber wenn mich das nicht tatsächlich als spezielles Interesse interessiert, dann machen wir das eben halt nicht.
Also das heißt... Sie müssen das erlernen oder lassen das gar nicht zu, wenn es Sie nicht interessiert?
Ja, beides. Also ich habe natürlich schon einiges erlernt, weil so ganz ohne Smalltalk kommt man natürlich im Alltag auch nicht zurecht, gerade auch im Beruf nicht. Aber gerade so im Privaten ist es für mich schon auch sehr entspannend, so sein zu dürfen, wie ich bin und nicht unnötig viel Smalltalk halten zu müssen.
Also das ist für Sie dann eher anstrengend?
Ja, ja.
Aber diese Situation, dass man Menschen begegnet und genau solche Brücken immer wieder schlagen muss, bei einem Bewerbungsgespräch, in einer beruflichen Situation, in einer privaten Situation, in die kommen Sie ja immer wieder.
Ja, das ist schon immer wieder schwierig, gerade so, nehmen wir mal das Bewerbungsgespräch, so auf den ersten Blick eben auch Kompetenzen zu vermitteln, das fällt vielen von uns sehr schwer. Und ich denke, da muss man einfach ganz deutlich dem Gegenüber auch deutlich machen, dass diese Aufregung das oftmals auch verhindert zu erkennen, dass man da wirklich auch einen kompetenten Menschen vor sich hat, der nicht nur Schwierigkeiten und Defizite hat, sondern auch einiges wirklich sehr gut kann und vielleicht sogar besser kann als viele andere.
Jetzt hat eben in der Umfrage eine Hörerin, glaube ich, war es, gesagt, es ist eine Behinderung. Aber diese Behinderung, würden Sie dieses unterstreichen oder sagen Sie, es ist ein Defizit, mit dem man den Alltag aber trotzdem meistern kann?
Ja, das ist so, wird so ein bisschen kontrovers diskutiert. Also in aller Regel, das zählt natürlich als Behinderung und das muss schon auch deutlich so sein, denn anders können wir ja auch unseren Unterstützungsbedarf nicht deutlich machen und auch die Hilfen nicht einfordern. Für eine andere Art des Seins werden eben keine Therapien oder sowas bezahlt.
Wo merken Sie denn, ich benutze jetzt das Wort nochmal, diese Behinderung im Alltag am stärksten?
Ich merke sie am stärksten schon im Kontakt mit anderen Menschen. Also ich habe nur ganz, ganz wenig Freunde. Ich habe keinen Partner, ich habe keine Kinder. Ich bin größtenteils eben alleine. Habe mir jetzt eine kleine Wohnung zugelegt und merke schon, dass mich das an meine Grenzen bringt, weil ich abends da eben alleine dort sitze und schon Gefahr laufe, auch zu vereinsamen. Ja, und zum anderen eben auch so den Alltag zu gestalten, also so diese ganz lebenspraktischen Dinge, die sind auch immer wieder sehr schwierig.
Das kann zum Beispiel der Gang zur Reinigung sein oder einkaufen. Das hat nichts mit dem beruflichen Alltag zu tun, was ja, glaube ich, ein Gelände ist, was Ihnen Sicherheit gibt. Sehe ich das richtig?
Ja, genau.
Dann müssen wir vielleicht gleich mal klären, liebe Frau Dr. Preismann, wie erkenne ich das denn auch bei meinem Kind? Denn bei Ihnen ist es ja extrem spät auch erkannt worden, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Sie waren ja schon Mitte, Ende 20, 27. Ja. Vielleicht geben wir da gleich mal einige Informationen weiter. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind, Frau Dr. Preismann. Unser Thema heute an diesem Sonntag ist das Thema Autismus und das Asperger-Syndrom. Ich habe Frau Dr. Christine Preismann zu Gast. Sie hat ein aktuelles Buch mitgebracht, Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus. Sie ist selbst betroffen. Prominente Autisten, Keanu Reeves, Bill Gates, Samuel Beckett, Wassily Kandinsky, Mozart, Tim Burton, Kinoklassiker Rain Man kennen einige. Jetzt fangen Sie an zu lachen. Frau Dr. Preismann, warum? Kann ich davon die Hälfte der Namen streichen?
Das weiß ich nicht. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber so steigen viele Leute in das Thema ein. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass man eben auch merkt, dass selbst diese Menschen, die es zu wirklich viel gebracht haben, dass auch die Autisten gewesen sein können und dass andersrum auch autistische Menschen es eben zu sehr viel bringen können, wenn sie die richtigen Rahmenbedingungen haben.
Hm. Wie entsteht eigentlich Autismus?
Ja, ganz vieles weiß man nach wie vor nicht. Also man weiß, dass es eine genetische Verursachung gibt. Man weiß auch, dass viele Gene eine Rolle spielen, aber man hat die einzelnen Gene bisher nicht erkennen können. Und manchmal muss ich an der Stelle sagen, dass ich da auch ganz froh drum bin, denn wenn man die Gene erkennen würde, würde man als nächsten Schritt wahrscheinlich dann auch die vorgeburtliche Diagnostik ausarbeiten wollen und dann gäbe es eben viele von diesen Menschen nicht mehr. Mhm. Ja, außerdem spielen verschiedene Umweltfaktoren wahrscheinlich eine größere Rolle, als man bisher dachte. Aber auch da ist vieles noch spekulativ. Zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, zum Beispiel Weichmacher, Infektionen wie Masern, Röteln. Aber zum Beispiel auch Medikamente, die von der Mutter in der Schwangerschaft eingenommen wurden. Zum Beispiel Medikamente gegen die Epilepsie sind da heute im Gespräch.
Jetzt sind Sie Jahrgang 70. Das darf ich jetzt hier mal verraten, weil das kann man mittlerweile auch alles googeln, Frau Dr. Preismann. Sorry, wenn ich da jetzt direkt so mit dem Alter einsteige. Bei Ihnen ist das mit Mitte 20 im Alter von 27 Jahren festgestellt worden. Ja. Wie waren Sie als Kind?
Ja, ich war eigentlich schon im Kindergarten oder Schule, war ich sehr, sehr oft allein und damals auch sehr gerne allein. Hab schon auch immer wieder mit den anderen Kindern gespielt, aber dann eben zu meinen Regeln und meine Spiele. Ich habe immer sehr gern immer das gleiche Memory gespielt und meinen Eltern hing das dann irgendwann, glaube ich, schon fast zu den Ohren raus. Aber das waren eben so die Spiele, die für mich wichtig waren.
Kamen Kinder zum Kindergeburtstag, haben Sie gerne Kinder eingeladen, mit denen nachmittags gespielt oder sich verabredet zum Toben draußen?
Meine Eltern haben natürlich immer mal wieder Kinder für mich eingeladen, aber das war schon meistens zu wuselig für mich. Ruhige, stille Kinder, einige wenige von denen, mit denen konnte ich schon auch ein bisschen spielen. Aber Kindergeburtstag war nicht so mein Fall, das war mir zu viel, ja.
Also ich stelle jetzt fest, jemand, der autistisch ist, braucht Ruhe.
Also für mich trifft es auch heute noch zu, aber es gibt eben nicht den autistischen Menschen. Ich kenne auch welche, die gerne in Diskos gehen. Das war nicht mein Fall, aber es gibt durchaus autistische Menschen, die das gerne machen. Mhm. Also nicht jeder braucht das Gleiche und ich empfehle da immer wieder ganz individuell einfach nachzufragen und zu gucken.
Also wenn ein Kind etwas ruhiger ist, heißt das ja und auch gerne mal in der Ecke und etwas stiller sitzt, heißt es ja noch nicht gleich, dass man ein Autist ist. Bei Ihnen ist das, wenn Sie es jetzt so beschreiben, der Anfang gewesen und Situationen, an die Sie sich erinnern, als Sie ein Kind waren. Wann kam denn dann die Diagnose?
Die Diagnose kam gegen Ende meines Studiums. Ich wurde so mit Mitte 20, mit 25 etwa, wurde ich immer depressiver. Das war so die Endphase meines Studiums, als ich eben gemerkt habe, dass die anderen schon immer in Gruppen zusammen waren, dass die anderen Freunde hatten, auch schon manche Partner oder sogar Kinder. Ja, und dass ich einfach erstmals drunter gelitten habe, so allein zu sein und so gar keine Kontakte zu haben. Und die motorischen Schwierigkeiten habe ich stärker gemerkt, also so Fein- und auch Grobmotorik. Ich war sehr unsicher beim Laufen, beim Treppabgehen in der Dunkelheit und viele verschiedene andere Dinge. Ich war schlecht im Sport und ja, irgendwie kam vieles zusammen und das machte mich sehr stark depressiv und ich habe dann auf Anraten meines Arztes mir eine Psychotherapeutin gesucht und hatte halt eben Glück, dass ich eine Therapeutin gefunden habe, die sich ein bisschen mit dem Bereich auskannte.
Aber das ist auch ein Zufall, ne? Wären Sie auf eine andere Frau gestoßen und die hätte das nicht gemerkt, dann würde man vielleicht immer noch im Dunkeln tappen.
Ja, für mich war das ein großer Glücksfall. Andererseits ist gerade bei vielen erwachsenen Menschen Diagnose und auch die richtige Versorgung dann eben in vielen Fällen noch Glückssache.
Was würden Sie denn sagen, wenn Sie die Augen schließen, war ein glücklicher Moment in Ihrer Kindheit?
Ach, es gab viele glückliche Momente zu Hause mit der Familie, an einem Sonntagvormittag beim Frühstück in Ruhe oder auch in der Natur. Also ich mag sehr die Natur und gehe auch sehr gern im Odenwald spazieren. Ich komme aus der Odenwälder Gegend. Das Weihnachtsfest ist immer ein ganz besonders großes Glück, schon als Kind gewesen und auch heute noch.
Wenn es für Sie nicht so anstrengend ist, dann würde ich gleich gerne nochmal über diese Zeit mit Ihnen reden, des Teenageralters. Die ist für uns ja alle eine Herausforderung und wirft uns aus der Bahn. Aber für jemanden mit Autismus und dem Asperger-Syndrom, glaube ich, nochmal besonders schwer zu meistern. Ja. Wollen wir darüber gleich nochmal reden?
Ja, gern.
Gut, freue mich, dass Sie da sind, Frau Dr. Christine Preismann. Wir haben heute an diesem Sonntag ein ganz besonders spannendes Thema, wie ich finde. Und ich hoffe, wir können Sie damit auf die Reise nehmen. Das Thema ist das Asperger-Syndrom und Autismus. Mein Gast ist Frau Dr. Christine Preismann. Sie lebt in Südhessen, ist Ärztin und beschäftigt sich seit Jahren eben auch mit dem Thema Autismus und Asperger. Wenn ich nicht wüsste, dass Sie diese Erkrankung haben, könnte ich das merken?
Also viele Menschen merken es so auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten Blick merkt man dann vielleicht, die ist ein bisschen auffällig, die ist ein bisschen merkwürdig. Auch meine neue Nachbarin hat es so irgendwie festgestellt. Ich habe eine sehr, sehr nette Nachbarin, die mit mir Tür an Tür wohnt. Mhm. Und die hat mir dann beim zweiten Kontakt gesagt, ach, du wirktest so komisch. Und da habe ich gedacht, ich google dich einfach mal. Und ja, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass sie dann sich auf diese Weise informiert hat. Und wir haben wirklich ein super gutes Verhältnis. Und das ist sehr schön mit ihr.
Mir fällt auf, wenn wir beide jetzt hier gegenüber sitzen, dass wir eigentlich, seitdem ich sie unten am Haupteingang abgeholt habe, noch keinmal Blickkontakt hatten. Gehört das auch dazu?
Ja, ich gebe mir Mühe. Aber ich weiß schon, dass das auffällt. Das ist sowas, was mir auch wirklich sehr schwer fällt. Also ich kann immer mal so kurz jemandem in die Augen gucken. Aha.
Am besten wahrscheinlich, wenn ich nicht gucke.
Ach, das ist eigentlich egal. Aber wenn ich so lange Zeit mich auf die Augen von jemand anders konzentriere, dann kriege ich nicht so wirklich mit, was er sagt. Also ich kann jemandem ganz penetrant in die Augen starren. Das ist sicher auch nicht zielführend. Mhm. Aber dann erkenne ich nicht so wirklich die Worte und den Zusammenhang von dem, was er sagt. Und das bringt in dem Fall ja dann auch nichts.
Aber wir leben ja alle in einem Umfeld, in dem mal das Handy klingelt, dann gleichzeitig eine Mail kommt und vielleicht noch ein Kollege in den Raum hereintritt, der vielleicht noch eine Unterschrift will für den Geburtstag des anderen Kollegen. Also oft kommen ja viele Dinge gleichzeitig auf uns zu. Ist das für Sie eine große Herausforderung im Alltag?
Also ich glaube, die heutige Zeit ist für autistische Menschen schon eine große Herausforderung. Früher war vieles leichter. Andererseits macht es das Internet natürlich auch eher möglich, Kontakte zu finden. Also ich denke, es kann beides sein.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, wir wollen nochmal die Teenagerzeit ansprechen. Das ist ja für jeden sowieso eine Herausforderung. Hormone stellen sich um, alles ist ein bisschen out of order. Wenn Sie sich an Ihre Teenagerzeit erinnern, da hatten viele von uns eine Clique, sind weggegangen, man hat angefangen, sich zu lösen vom Elternhaus. Wie war das bei Ihnen?
Ja, ich glaube, das war die Zeit, wo ich erstmals sehr gelitten habe. Gerade so in der Jugendzeit, wo die anderen dann anfingen, über Jungs zu sprechen oder über Mode, über Schmuck, über die neuesten Bands. Da war mir alles so fremd und da wurden die Unterschiede einfach deutlicher zwischen mir und zwischen den anderen. Die anderen haben sich überlegt, welcher Junge ist denn süß, und ich habe den Flugplan hier vom Frankfurter Flughafen im Kopf gehabt und das passte halt alles nicht wirklich zusammen. Und
es also sei denn, der Junge, in den Sie sich verliebt hätten, wäre Pilot gewesen, dann hätte es gepasst, Frau Preismann. Ja. Aber das ist ja dann tatsächlich ein Problem, weil Teenager sind ja dann auch sehr egoistisch.
Ja, da war ich nicht integriert und da kam ich auch nicht hinein. Eben auch deswegen nicht, weil mir so diese wörtliche Rede oft sehr schwer fällt. Also wenn die anderen einen Witz erzählt haben, den habe ich nicht verstanden. Ich selbst habe ungeschickte Versuche gemacht, eben auch mal einen Witz in den Raum zu werfen. Und ja, die erzählten dann immer, du erzählst so komisches Zeugs und ja, dich wollen wir nicht dabei haben. Und das war schon wirklich eine ganz schwere und auch traurige Zeit.
Wird das besser, je älter man wird?
Auf jeden Fall, ja. Also die Schule war die weitaus schwierigste Zeit in meinem Leben. Aber für mich wurde danach dann tatsächlich vieles besser und ich höre das auch von ganz vielen anderen autistischen Menschen. Wenn man dann eben die Dinge tun kann, die einem selbst wichtig sind, die einem selbst interessieren.
Aber es klingt auch nach einer langen Phase der Einsamkeit.
Ja, das ist so. Und ich hätte mir gerade auch von Seiten der Lehrer wirklich einfach ein bisschen Unterstützung gewünscht. Aber das war damals, glaube ich, noch nicht vorgesehen, dass man einfach stärker hinterfragt hätte, warum jemand so ist und was man für denjenigen tun könnte.
Wenn wir über Pubertät reden, dann ist natürlich der nächste Schritt auch zu sagen, es hat etwas zu tun mit Liebe, sich zu verlieben. Das sind die ersten Schritte und die ersten Versuche. Sie haben es gerade schon angesprochen, Klassenkameraden, vielleicht auf einer Klassenfahrt, dann abends bei der Party, man geht weg. Da entstehen ja die ersten Berührungen, die ersten Küsse, die ersten Versuche eben auch sich zu erproben auf diesem Gebiet der Liebe. Jetzt atmen Sie schon ganz schwer ein. Wie ist das, wenn man bei all dem, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, dann auch ausgeschlossen wird?
Vieles war so gar nicht verständlich. Also das hätte mich bei weitem überfordert. Von daher wollte ich da nicht wirklich dabei sein. Aber es hat mich einfach gestört, dass ich da tatsächlich so anders war. Dieses Spielerische bei Liebe und bei Partnerschaft, das ist was, was mir nicht gelingt, was vielen anderen Betroffenen nicht gelingt. Viele haben dann gesagt, die gehen miteinander. Das war mir überhaupt nicht klar, was die meinen. Wo gehen die hin? Warum gehen die jetzt irgendwo hin? Und was sie damit sagen wollten, war mir nicht klar. Also da hätte ich jemanden gebraucht, der mir einfach diese Dinge erklärt hätte.
Eigentlich so etwas wie ein Übersetzer.
Ja.
Aber glauben Sie mir, auch ich hätte mir das oft gewünscht. Aber in diesem Fall ist es bei Ihnen ja noch verbunden mit dieser Schwierigkeit, das soziale Miteinander zu entschlüsseln. Also ein doppeltes Schloss sozusagen. Sie bleiben mein Gast des Tages und ich freue mich darüber, Frau Dr. Preismann. Unser Thema ist heute Autismus und das Asperger-Syndrom. Darauf kommen wir auch gleich. Glück und Zufriedenheit für Menschen mit Autismus, so heißt das Buch meines Gastes des Tages, Frau Dr. Christine Preismann. Das ist auch verständlich, muss ich sagen, für Nichtmediziner. Es nimmt mich auch mit an die Hand und führt mich ein bisschen im Umgang mit jemandem, der autistisch ist. Also durchaus empfehlenswert. Wir haben gerade gesprochen über die Zeit der Teenagerjahre, dieses sich verlieben, diesen spielerischen Versuch, einem anderen Mann, einer anderen Frau dann nahe zu kommen. Und Sie haben noch mal gesagt, dass diese Jahre für jemanden mit der Erkrankung sehr schwierig sind. Wann war denn bei Ihnen diese Grenze zwischen Autismus, darüber haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, und dem Asperger-Syndrom? Vielleicht müssen wir das noch mal beschreiben, was das beinhaltet. Mhm. Was ist das, das Asperger-Syndrom?
Ja, das Asperger-Syndrom ist eben eine Form des autistischen Spektrums, so nennt man das heute. Ja, das Asperger-Syndrom sind eben, das sind die Menschen, die vermeintlich leichter betroffen sind, die oftmals eben nur so ein bisschen schüchtern oder skurril wirken, aber bei denen man oft gar nicht merkt, dass sie doch auch umfassende Unterstützung brauchen.
Wie kann ich jemanden unterstützen, der an diesem Syndrom dann leidet?
Eine ganz wichtige Unterstützung sind so die ganz lebenspraktischen Aspekte, die Hilfe im Alltag. Das kann geschehen durch eine autismusspezifische Therapie bei einem Autismustherapiezentrum oder auch durch eine Psychotherapie, Ergotherapie. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ja, welche Form einem ganz persönlich auch mehr bringt.
Die medizinische Entwicklung in den letzten Jahren, hat sich das verbessert?
Ja, es hat sich vieles verbessert. Also wir haben in Deutschland einen Bundesverband Autismus Deutschland mit ganz vielen Regionalverbänden. Wir haben ganz viele Autismustherapiezentren, wenngleich man sagen muss, der Bedarf ist nach wie vor nicht gedeckt. Es gibt noch immer lange Wartezeiten, aber es hat sich ganz vieles getan.
Können Sie mir das noch ein bisschen genauer beschreiben mit dem Asperger-Syndrom? So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Es ist eine Unterform des Autismus. Man denkt, Sie sind ein bisschen skurril oder schüchtern, haben Sie es gerade genannt. Was gehört noch dazu?
Es gehört noch dazu die Schwierigkeit mit Veränderungen. Mhm. Also wir brauchen ganz viele Routinen, Rituale.
Also ein Umzug an einem Arbeitsplatz in ein anderes Bürogebäude wäre schwierig.
Zum Beispiel, ja. In der Schule eben in jeder Stunde die wechselnden Klassenräume, die unterschiedliche Zusammensetzung der Klasse, die anderen Lehrer. Das sind so in der Schule ganz viele Hürden eigentlich schon, die man teilweise auch recht einfach umgehen kann. Vielleicht muss man nicht für jedes Fach die Sitzordnung wechseln und so verschiedene Dinge.
Aber das heißt, man muss dann ja andere mit einbinden, was dann wiederum ja ein Problem sein könnte. Man braucht ja den Rückhalt der Klasse und der Lehrerschaft.
Ja.
Hatten Sie das Gefühl, Sie hatten das in Ihrer Schulzeit?
Ich hatte das nicht, weil bei mir gab es damals eben auch noch keine Kenntnis über den Autismus und über das Asperger-Syndrom. So die richtigen Kenntnisse hat man eigentlich in Europa erst seit 20 Jahren. Und das war auch so die Zeit, als es bei mir dann zur Diagnose kam. Aber in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit hätte das noch niemand diagnostizieren können. Mhm. Ich hatte einige Verbesserungen, die auf andere Weise zustande kamen. Ich hatte eben ganz viel Glück gehabt und hatte über viele Jahre hinweg Knieschmerzen gehabt, die mir einiges erleichtert haben, sodass ich in den Pausen nicht auf den wuseligen Schulhof musste, sondern in der Klasse bleiben durfte oder dass ich vom Sportunterricht befreit war oder dass ich eben nicht mit auf Partys oder Ausflüge musste. Mhm. Das sind so die Dinge, die man heute für autistische Kinder zum Beispiel auch als Nachteilsausgleich verbessern kann in der Schule.
Wir haben vorhin noch mal über das Thema Gefühle und Liebe gesprochen. Geht so etwas wie Flirten mit einem Asperger-Syndrom? Ich frage das ganz naiv jetzt.
Ach, naja, ich weiß nicht, ob man verschiedene Dinge ein- oder ausschließen sollte. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Ich selbst hätte es schwer gekonnt, weil dieses Spielerische auf andere zugehen, das war für mich sehr schwierig. Wenn es da einen Jungen gegeben hätte mit ähnlichen Interessen, Weihnachtsfest, Flughäfen, Pläne, dann wäre das vielleicht möglich gewesen, eben über diese Themen ein sogenanntes Flirten herzustellen. Aber so das, was andere unter Flirten verstehen, ist für uns doch sehr schwierig.
Oder Komplimente, wir haben es vorhin schon gesagt, so ein bisschen Smalltalk, aufeinander zugehen, all das, was man im Alltag natürlich braucht, was ich auch häufig als anstrengend empfinde, aber in dem Falle dann ja wahrscheinlich funktioniere. Kann man sagen, wie viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene am Autismus erkrankt sind?
Ja, man geht heute ungefähr von 1% aus. Das heißt ungefähr 800.000 Menschen in Deutschland. Und das ist doch eine ganz große Anzahl, sodass auch jeder Lehrer und jeder Ausbilder und auch andere Menschen immer wieder in Kontakt kommen mit diesen Menschen.
Jemand mit Autismus muss das ja nicht formulieren beim Bewerbungsgespräch. Das muss ja nicht unbedingt sein. Sie haben auch einen Beruf als Ärztin, wie Sie das für sich geregelt haben in Ihrem Alltag.
Ja, ich habe das Glück, dass ich, ohne das vorher ganz gezielt gesucht zu haben, einfach einen sehr strukturierten Tagesablauf habe, weil der eben meinen suchtkranken Patienten sehr zugutekommt und ja eben mir auch.
Glauben Sie wirklich, dass das Zufall ist?
Ja, ich glaube es eigentlich schon, weil eigentlich wollte ich da nicht hin und da war halt eben gerade diese Stelle frei. Aber ja, nun gut, im Nachhinein bin ich sehr froh darüber. Ich wollte ein Jahr dort bleiben, das war jetzt vor 14 Jahren. Und solange es mir dann nach wie vor gefällt, werde ich da auch bleiben, solange die Rahmenbedingungen weiter günstig für mich sind.
Und dazu gehört eben einfach eine feste Struktur. Also das ist etwas, was jemand mit Autismus, Sie in diesem Falle dann auch tatsächlich brauchen. Sie haben ja auch eine Fluktuation von Patienten, die zu Ihnen kommen. Vorhin haben Sie gesagt, solche Veränderungen mögen Sie eigentlich nicht so gerne. Wie passt das zusammen?
Ja, ich war vorher in der Allgemeinmedizin und da habe ich eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass mir das tatsächlich zu viel ist. Also das war sicher keine glückliche Wahl gewesen. Dieses ständige Kommen und Gehen von ganz unterschiedlichen Menschen, das ist mir sehr schwer gefallen. Aber jetzt auf meiner Station, da habe ich halt 2 oder auch mal 3 Aufnahmen oder Entlassungen am Tag. Und das sind jetzt nicht die Massen an Veränderungen und das weiß ich ja auch im Voraus. Also da weiß ich, worauf ich mich einstellen muss. Und alles, was ich vorher weiß, gibt mir dann schon auch ein Stück weit Sicherheit.
Wie lösen Sie Konflikte? Denn wir alle haben ja in unserem beruflichen Alltag Konflikte, wo wir etwas mit Kollegen klären müssen. In einem Vier-Augen-Gespräch, in einer größeren Runde, inhaltliche Richtungen, um die wir ringen miteinander. Mhm. Ist das ein Thema, was Ihnen Schwierigkeiten bereitet oder können Sie damit umgehen? Und wenn ja, wie?
Ja, Konflikte sind natürlich sehr schwierig und immer wieder eine große Herausforderung für uns. Ich habe das Glück, dass ich eben schon sehr lange mit denselben Kollegen arbeiten darf in meinem Team auf meiner Station und habe das Glück, dass sie eben auch Bescheid wissen über meine Schwierigkeiten. Ich hatte es am Anfang vermieden und dann kamen halt irgendwann Flyer der Verlage in die Klinik hineingeflattert und dann habe ich gedacht, bevor sie es aus den Flyern erfahren, sollten sie es, glaube ich, von mir selbst erfahren. Mhm. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass danach einfach sehr viel mehr Verständnis da war.
Würden Sie heute sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, den Schritt eher zu gehen?
Ja, das wäre sicher besser gewesen. Aber ja gut, am Anfang habe ich mich das nicht getraut und das war erstmal so ein vorsichtiges Abtasten. Aber ich bin einfach jemand, der Wert auf so ganz exakte Sprachweise, Ausdrucksweise legt. Und wenn die Kollegen dann, wenn wir gesagt haben, um 8:30 treffen wir uns und die kamen 9:55, dann habe ich sie immer kritisiert, weil sie halt ein bisschen zu spät gekommen sind. Und ja, ich glaube, die haben am Anfang schon sehr oft gedacht, was ist denn das für eine blöde Kuh? Und das hat mir nicht sehr viele Sympathien eingebracht. Und heute wissen die einfach, dass das meine Art ist und dass es oft auch ein ungeschickter Versuch war, mit ihnen in Kontakt zu kommen.
Pünktlichkeit ist generell etwas, was Ihnen dann wichtig ist oder gehört das mit dazu, pünktlich zu sein?
Pünktlichkeit.
Das ist ja eine schöne Eigenschaft.
Ja, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit.
Eigentlich war ich heute pünktlich.
Ja, es waren alle hier sehr pünktlich. Das war sehr schön. Nein, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Und das sind schon Eigenschaften, die die meisten autistischen Menschen mitbringen. Und wo man sehen kann, dass autistische Menschen doch auch sehr gute Arbeitnehmer sind. Und zum Beispiel eben Detailgenauigkeit, Wir können oft sehr kleine Fehler erkennen, die andere Menschen nicht sehen können. Dadurch, dass wir unsere Wahrnehmung mehr.
Bei uns ist noch eine Stelle frei. Wollen Sie nicht kommen? Also das heißt, um nochmal es ganz klar zu sagen, also die Scheu, die vielleicht ein Arbeitgeber hat, jemanden mit Autismus einzustellen, ist häufig unbegründet, was die fachliche Arbeit angeht. Es könnte etwas, sagen wir mal, schwieriger werden beim Anlauf im sozialen Miteinander.
Ja. Also oftmals brauchen wir jemanden, der für verschiedene Rahmenbedingungen einfach auf uns zukommt. Das ist hier an der Pforte ganz schön gelöst. Da kam die Mitarbeiterin gleich auf mich zu, hat mir einen Ausweis in die Hand gedrückt. Und so bräuchten wir das eben auch im Beruf. Dass man nicht fragen muss, wie kriege ich meinen Firmenausweis, wie kriege ich meinen Schlüssel. Das würde uns vieles erleichtern, einfach die passenden Rahmenbedingungen.
Wenn Sie morgens aufwachen, wissen, so heute habe ich jetzt meinen Arbeitstag in der Klinik. Ist das dann etwas, wo Sie Glück empfinden? Freuen Sie sich auf so einen Arbeitstag oder sehen Sie eher einen Berg von Schwierigkeiten, der auf Sie zukommt?
Natürlich gibt es auch schwierige Tage, aber in aller Regel freue ich mich, wenn der Tag routinemäßig ablaufen kann, so wie ich es vorher geplant habe. Das heißt nicht, dass ich mich nicht auch an einem Urlaubstag sehr freue, wenn ich das vorher weiß und vorher geplant habe. Ich bin auch jemand, der sehr gerne in Urlaub fährt und der schon auch die Freizeit sehr genießen kann.
Dass es nach Plan läuft, ist etwas, was ich mitnehme. Vielleicht reden wir gleich darüber nochmal, über diese Strukturen, die dann ja für Autisten doch sehr wichtig sind. Mhm. Das machen wir gleich, zusammen mit Dr. Christine Preismann und Ihnen. Wir alle streben nach Glück und für jeden ist Glück vielleicht etwas anderes. Heute spreche ich mit der Autorin und Ärztin Christine Preismann. Sie hat ein Buch geschrieben zum Thema Autismus, was heute auch unser Thema ist. Es ist erschienen im Kohlhammer Verlag und wir haben eben noch mal über die Strukturen gesprochen. Da würde ich ganz gerne noch mal anknüpfen, bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, Frau Dr. Preismann. Sie haben noch mal gesagt, ein Autist braucht Strukturen. Die Strukturen können aber, wie wir alle wissen, durch einen Stau, dadurch, dass die Bahn mal verspätet kommt, dass wir Freunde haben, die vielleicht unpünktlich sind oder der Tisch, den wir am Fenster im Restaurant gebucht haben, dann doch hinten an der Ecke zur Schwingtür zum Klo ist, durchbrochen werden. Was heißt das für einen Autisten?
Ja, das ist immer wieder schwierig, weil dann eben die Sicherheit fehlt und ja, viele autistische Menschen reagieren dann da eben mit großer Angst auf solche Veränderungen. So geht's auch mir. Und dann kann es eben auch bei manchen Betroffenen zu Aggressionen, zu Verhalten kommen, das man so nicht verstehen kann. Und ich finde es immer sehr wichtig, nach den Hintergründen zu gucken. Nicht nur zu fordern, du musst aufhören, so aggressiv zu sein, sondern ganz gezielt zu gucken, was macht dich so aggressiv und was ist da der Grund dafür. Und dann merkt man eben, dass autistische Menschen nicht böse sind, sondern dass es da Auslöser dafür gibt.
Wenn ich jetzt nochmal auf Ihren Buchtitel gucke, Glück und Zufriedenheit, schließt das ja eben nicht aus, wenn man Autismus hat, dass man genau eben auch das fühlt. Fühlen Sie Glück?
Ja, das tue ich, wobei ich nicht wirklich beschreiben kann, wodurch ich das tue. Das habe ich auch genau die Autoren von meinem Buch gefragt. Also ich habe viele autistische Menschen eben nach ihren Erfahrungen gefragt, was für sie Glück bedeutet und habe sie dann auch ganz gezielt gefragt, wie sie Glück erkennen können. Und das fällt vielen sehr schwer. Mhm.
Das fällt uns ja auch manchmal schwer, die keinen Autisten sind. Aber ich suche jetzt gerade eine Stelle. Ach, hier ist sie ja. Da beschreibt Jessica auf die Frage, was ist ein bisschen Glück? Sie sagt, ich würde mich generell nie als glücklich oder unglücklich bezeichnen. Ich freue mich über schöne, gute Momente und Tage. Wenn man mich länger kennt, wissen einige zumindest auch, wann es mir nicht gut geht. Teilweise noch eher, als ich es selbst weiß. Aber deshalb kann ich nicht sagen, ob ich an diesen Tagen glücklich oder unglücklich bin. So ein bisschen so ein indifferenter Zustand.
Ja, Gefühle sind ganz generell sehr schwer für uns. Also da brauchen wir oft Hilfe. Ich denke, die nahen Angehörigen können schon erkennen, ob es uns gut geht oder nicht. Aber man selbst hat eben immer wieder Schwierigkeiten damit. Ja.
Eben haben Sie über Aufregung oder Wut gesprochen, wenn sich etwas verändert. So ein Gefühl ist dann ja auch bekannt. Welche Gefühle meinen Sie denn noch?
Ja, vor allem Gefühle, die nicht so ganz eindeutig sind. Also bei mir ist tatsächlich Wut oder Ärger so das Schwierigste, was ich erkennen kann. Aber das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ich selbst nehme schon wahr, wenn ich glücklich bin, wenn der Tag so verläuft, wie ich ihn vorher geplant habe. Und wenn ich vor allem so sein darf, so leben darf, wie es mir entspricht. Also so dieses authentische Leben, das nehme ich mir inzwischen manchmal raus. Und ich merke schon, dass das eigentlich auch so das größte Glück in meinem Leben bedeutet. Wenn ich zum Beispiel auch jetzt im Sommer meine geliebten Weihnachtslieder hören kann, das habe ich mir früher nicht rausgenommen, weil die Leute immer sagten, das geht doch nicht. Inzwischen weiß ich, wenn ich zum Beispiel Auto fahre und dann die Weihnachtslieder laufen, hoffen, dass ich doch im Sommer zum Beispiel besser das Fenster hochmachen sollte, damit die anderen eben nicht so komisch gucken.
Oder man lässt sie einfach komisch gucken. Oder ist das dann wieder schwierig auszuhalten?
Ja, das ist schwer auszuhalten. Sie haben schon recht. Im Prinzip könnten sie auch komisch gucken. Man kann ja tun, was man will. Aber das ist was, was auch ich mich nicht immer traue. Ja.
Aber Sie sind ja schon auf Stufe 1, indem Sie sagen, Sie werfen die CD ein und hören es auch im Sommer. Ja. Das finde ich gut. Also ich drehe gerne mit Ihnen eine Runde im Auto und höre Weihnachtslieder im Juli oder im August, auch gerne im Oktober. Haben Sie das Gefühl, Autismus ist in unserer Gesellschaft noch ein Tabu?
Ja, auf jeden Fall. Also es wird vieles besser, es ist vieles besser geworden. Ich merke, dass sich die Menschen dafür interessieren. Aber ich merke doch, dass die Berührungsängste nach wie vor groß sind. Viele sagen, das sind Menschen, mit denen man nicht zusammen sein kann, die nicht zu mir passen. Und ich finde, da muss einfach die Aufklärung, die Öffentlichkeitsarbeit noch stärkeren Raum einnehmen.
Dann können wir beide vielleicht gleich nochmal klären, was nicht autistische Menschen vielleicht noch besser machen könnten im Zugang mit Autisten. Da sind Sie doch ein wunderbarer Schlüssel, Frau Dr. Preismann, okay?
Gerne.
Ja, Dr. Christine Preismann ist heute mein Gast. Die Südhessin hat das Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus. Und wir haben schon gehört, Struktur und Zuverlässigkeit sind für sie sehr, sehr wichtig. Sie hat gern Ruhe und Smalltalk ist nicht so ihr Ding. Das mit dem Smalltalk beruht ja dann leider oft auch auf Gegenseitigkeit, wenn sie jemanden begegnet. Und im Umgang mit Autisten sind wir nämlich alle sicherlich oft ein bisschen unsicher und unbeholfen. Was können wir denn da, Frau Dr. Preismann, eigentlich besser machen?
Also ich wünsche mir so eine verbesserte Kultur des Nachfragens, dass man einfach Menschen, die man nicht verstehen kann, die ein merkwürdiges Verhalten zeigen, dass man da einfach erstmal nachfragt, bevor man annimmt, dass das ein schlechter Mensch ist. Mhm. Ich glaube, da müssen wir besser dazu kommen, nicht zu sagen, der tut dies und das, der ist furchtbar, sondern zu fragen, was lässt ihn dies und das tun, was kann ich tun, um ihm zu helfen.
Und zwar direkt und nicht sich umdrehen und hinterm Rücken mit den Kollegen sich darüber ärgern, warum sich jemand sonderbar vielleicht verhält oder anders verhält.
Ja. Und vor allem eben auch klar und deutlich zu kommunizieren und nicht irgendwelche zweideutigen Begriffe zu sagen, die man oft nicht verstehen kann. Uns hat mal bei einer Fortbildung in einem kleinen Ort in der Eifel, hat mal ein Kursleiter gesagt, wir sollten am Abend, ja, da könnten wir noch ein bisschen was tun, aber wir würden gleich merken, dass dann spätestens um 6 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt würden. Und da hatte ich einfach schreckliche Angst bekommen. Und das sind so Punkte, diese Sprichwörter, Redewendungen, das lässt autistische Menschen oft verzweifeln, weil sie gar nicht wissen, was damit gemeint ist.
Also das heißt, sie müssen immer wieder in jeder Situation auch neu etwas lernen, was für uns vielleicht ganz selbstverständlich ist. Ich weiß natürlich, dass um 6 Uhr nicht der Bürgersteig dann wegklappt und dort ein großes klaffendes Loch ist. Aber in dieser Formulierung steckt es natürlich drin.
Ja.
Das heißt, ein Autist würde das dann 1:1 nehmen.
Genau. Mhm. Ja.
Wenn Sie das Sprichwort aber gelernt haben, dann ist das gespeichert.
Das ist gespeichert und deswegen habe ich natürlich ganz viele Sprichwörter aus dem Internet einfach auswendig gelernt. Das Internet kann da schon eine große Hilfe sein bei solchen Dingen. Ja, aber gerade regional sind oft Sprichwörter noch unterschiedlich und immer wieder kommen neue dazu und das ist immer wieder schwierig.
Was ist denn etwas, was Sie sich wünschen, weil wir über Glück und Zufriedenheit sprechen? Sie haben jetzt eine eigene Wohnung bezogen. Was ist Glück und was ist Lebenszufriedenheit, was Sie sich noch wünschen?
Ja, was wünsche ich mir eigentlich, muss ich fast sagen, ich würde mir wünschen, dass alles so bliebe wie bisher. Im Moment ist mein Leben sehr ruhig und sehr geordnet und auch sehr schön. Aber ich weiß natürlich, dass es so nicht bleiben wird. Also meinen Eltern wird es nicht mehr ewig gut gehen. Denen geht es noch sehr gut, die sind sehr fit und das ist sehr schön. Ja, ich habe gute therapeutische Unterstützung. Auch da muss man gucken, wie lange das so bleiben wird. Ich hoffe noch sehr lange, zumindest während der beruflichen Zeit, weil das hilft mir doch sehr und gibt mir sehr viel Stabilität. Ja, und ansonsten wünsche ich mir viele schöne Momente. Ich wünsche mir viele schöne Begebenheiten mit anderen Menschen, denen ich auch ein bisschen helfen kann, gerade so im Hinblick auf den Autismus. Das gibt mir immer wieder sehr viel Kraft, wenn ich bei Vorträgen merke, dass das, was ich da sage, was ich da tue, doch anderen Menschen hilft.
Jetzt haben Sie ein sehr symbiotisches, sehr enges Verhältnis mit Ihren Eltern. Sie haben auch lange zu Hause gewohnt. Sie haben gerade gesagt, noch nicht so lange in der eigenen Wohnung. Kann man noch mal ein Kompliment loswerden an die fantastischen Eltern, die das ja vielleicht heute hören? alle Eltern, die ein Kind haben mit etwas mehr anderen Schwierigkeiten vielleicht, brauchen ja immer noch mal eine Extraladung Kraft. Nochmal ein Kompliment für all solche Mütter und Väter vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ganz wichtig. Ich denke, viele Eltern tun intuitiv genau das Richtige für sich und sprechen doch immer wieder von Fehlern, die sie gemacht haben. Das macht mich immer wieder sehr traurig, weil ich glaube, Eltern sind wirklich mit das Wichtigste, was autistische Menschen haben. Und die allermeisten tun ihnen auch wirklich sehr gut. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man als Elternteil, gerade als Mutter, auch nicht die Außenwelt vergisst. Also dass man wirklich nicht nur und ausschließlich den Autismus im gesamten Leben im Kopf hat, sondern dass man sich Hilfe holt, auch im Austausch mit anderen, auch in Selbsthilfegruppen. Mhm. Sind übrigens auch für betroffene Menschen sehr wichtig. Selbsthilfearbeit ist ein ganz wesentliches Element inzwischen auch geworden. Ja, und dass man vor allem auch versucht, schöne Momente in der Freizeit auch mal alleine zu genießen, wenn es die Möglichkeit gibt.
Frau Dr. Preismann, wir haben uns auf eine etwas ungewöhnliche Weise kennengelernt im Zug. Sie haben den Mut gehabt, mich anzusprechen, gesagt, wäre das nicht ein Thema für die Sendung? Ich bin ganz, ganz glücklich, dass Sie das gemacht haben und freue mich über dieses Gespräch heute. Gruß unbekannterweise an Ihre Eltern und wer Interesse hat, das Buch ist auf unserer hr3-Seite und den Podcast zur Sendung kann man natürlich ab heute Nachmittag auch nochmal hören. Glück und Lebenszufriedenheiten für Menschen mit Autismus und ich war ganz glücklich, dass Sie heute mein Gast des Tages waren. Herzlichen Dank dafür.
Ja, ich danke auch. Es war sehr schön hier. Dankeschön.
Gern geschehen.